Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, auch von mir.
Heute tauchen wir mal tief ein in die Welt von Xiaomi. Du kennst sie wahrscheinlich als Smartphone-Marke, vielleicht auch unter diesem Label Apple von China.
Ja, das hört man oft.
Aber das kratzt wirklich nur an der Oberfläche. Wir schauen uns heute an, wie Xiaomi von diesem Herausforderer zu einem globalen Technologieökosystem gewachsen ist. Die bauen ja mittlerweile sogar Elektroautos.
Unglaublich, oder?
Total. Und wir stützen uns da auf eine ziemlich detaillierte Analyse, die heißt Xiaomi vom Smartphone-Disruptor zum Ökosystem-Giganten. Unser Ziel heute: gemeinsam verstehen, wie dieser krasse Aufstieg funktioniert hat, welche Strategien dahinter stecken, manchmal echt überraschend, und was diese neue HumanX KX Home Vision eigentlich bedeutet.
Genau.
Was mich wirklich fasziniert, ist dieser Wandel. Weg vom reinen Handyverkäufer hin zu, ja, einem Anbieter für ein komplett vernetztes Leben. Das ist schon ein Sprung.
Absolut. Xiaomi ist ja vielschichtiger, als man erstmal denkt. Um diesen Erfolg zu verstehen, müssen wir uns das Kernstück anschauen, dieses Geschäftsmodell, das oft Triathlon genannt wird.
Triathlon, okay.
Ja, diese Kombination aus Hardware, Software und Internetdiensten. Das ist wirklich der Schlüssel, um Xiaomi zu knacken, sozusagen.
Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Gründung war April 2010. Und der Gründer, Lai Yong, der passt ja so gar nicht ins Klischee vom Garagentüftler.
Überhaupt nicht. Der war schon ein echtes Schwergewicht in der Tech-Szene. Ex-CEO von Kingsoft.
Richtig. Und Gründer von Joyo.com, das er an Amazon verkauft hat. Erfolgreicher Angel-Investor war er auch. Also kein Startup-Neuling.
Genau. Und er hatte von Anfang an eine klare, fast schon ja, radikale Vision. Er wollte den Hardware-Markt aufmischen, aber eben mit den Regeln aus der Internetbranche.
Was heißt das genau?
Das heißt, Geräte fast zum Selbstkostenpreis rausgeben, um erstmal Nutzer zu kriegen und dann über Software und Dienste das Geld verdienen. Das war eine echte Wette gegen das übliche Modell mit hohen Hardware-Margen.
Man hört ja immer diese nette Geschichte, wie er als Junge eine Lampe gebaut hat. So als Symbol für seinen Ehrgeiz.
Ja, das gehört zur Story dazu.
Aber die Gründung von Xiaomi selbst war ja alles andere als Bastelei. Das war doch von Tag 1 an strategisch super durchdacht und finanziell solide.
Das siehst du auch am Gründungsteam. Das war keine Zufallstruppe. Das war eine strategisch zusammengestellte Mischung. Erfahrene Leute aus China und internationale Experten.
Zum Beispiel?
Naja, Lin Bin etwa, der kam von Google, brachte ganz wichtige Android-Expertise mit. Und das war entscheidend, denn Xiaomis allererstes Produkt war ja gar kein Handy.
Ach ja. Was dann?
Die Software. MUI, ein stark angepasstes Android. Damit haben sie ihre Community aufgebaut, bevor das erste Smartphone überhaupt da war.
Ah, okay. Das ist ja interessant.
Oder Liu De für Industriedesign. Der hatte Erfahrung in China und in den USA. Die Genialität war halt diese Mischung. Tiefes lokales Wissen und globale Tech-Expertise. Von Anfang an.
Und Lei Juns persönlicher Background war natürlich Gold wert. Seine Erfahrung im E-Commerce, sein Netzwerk, dieses berühmte Guangxi in China.
Absolut.
Und sein eigenes Geld natürlich. Das hat ihm geholfen, solche Top-Leute zu kriegen und auch Investoren früh zu überzeugen. Also diese Story vom hemdsärmeligen Start-up
ist eher cleveres Marketing.
Ja.
Und die Mission war klar formuliert und die wurde auch gelebt. Erstaunliche Produkte zu ehrlichen Preisen und Freunde der Nutzer werden.
Mehr als nur ein Slogan.
Ja, das war die Basis für ihr Community-Modell und eine direkte Kampfansage an Apple und Samsung, die ja auf Exklusivität und hohe Preise setzten. Xiaomi wollte Technologie für alle zugänglich machen.
Das bringt uns zu diesem Xiaomi-Weg, der diesen rasanten Aufstieg ermöglicht hat. Du nanntest das Triathlon-Modell. Hardware, Software, Internetdienste. Die Kernidee war damals echt disruptiv, oder?
Total. Sie haben Top-Smartphones zu Preisen verkauft, die oft nur knapp über den Herstellungskosten lagen.
Aber warum macht man sowas? Das ist doch wirtschaftlich erstmal verrückt.
Weil das eigentliche Ziel eben nicht der Hardware-Verkauf war. Die Hardware war sozusagen das Vehikel, der Köder, um eine riesige Nutzerbasis aufzubauen.
Okay.
Und diese Nutzer sollten dann die eigene Software nutzen, damals MIUI, heute ja das neue HyperOS, und über diese Plattform Geld ausgeben. Für Apps, Dienste, Werbung, Spiele.
Verstehe.
Xiaomi hat ganz offen gesagt, wir wollen mit Hardware kein Geld verdienen. Das war ein fundamentaler Bruch mit der damaligen Logik der Branche. Unglaublich gewagt eigentlich. Sie haben quasi den Eintritt in ihr Ökosystem subventioniert.
Günstige Hardware ist ja eine Sache. Aber wie haben Sie es geschafft, ohne riesiges Marketingbudget überhaupt bekannt zu werden? Das war doch fast der noch größere Trick, oder?
Das war die zweite geniale Taktik, die Flash Sales.
Flash Sales?
Ja, stell dir vor, limitierte Stückzahlen von einem neuen, begehrten Produkt. Nur zu einer bestimmten Zeit und nur online verfügbar.
Ah, künstliche Verknappung.
Genau. Und das hatte einen doppelten Effekt. Erstens, ein irrer Marketing-Hype. Diese Verknappung hat Dringlichkeit geschaffen, Exklusivität, diesen Must-Have-Effekt. Der Verkauf vom Mi 3 in Indien damals.
Legendär, habe ich gelesen.
Ja, sekundenschnell ausverkauft. Xiaomi war über Nacht in aller Munde. Das war kostenlose Mundpropaganda und Medienrummel im Wert von Millionen.
Und der zweite Effekt war dann eher operativ, also nicht nur Marketing.
Ganz genau. Das hat die Lagerkosten minimiert und das Risiko, auf unverkaufter Ware sitzen zu bleiben, der Albtraum jedes Herstellers.
Klar.
Und diese Einsparungen konnten sie direkt an die Kunden weitergeben. So haben sie das Versprechen der ehrlichen Preise gehalten. Am Anfang ja auch nur über den eigenen Online-Shop, also ohne Zwischenhändler. Das hat diese aggressive Preispolitik überhaupt erst möglich gemacht.
Und dann war da noch die dritte Säule. Die Community, die Mi-Fans. Das klingt ja erstmal nett, so ein Fanclub. Aber das war strategisch wahrscheinlich viel mehr, oder?
Oh ja. Viel mehr. Die Mi-Fans waren quasi eine riesige, engagierte und kostenlose Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
Wie meinst du das?
Naja, über das MIUI-Forum kam direktes, ungefiltertes Nutzerfeedback. Funktionswünsche, Fehlermeldungen, Ideen. Xiaomi hat das ernst genommen und oft in wöchentliche Software-Updates einfließen lassen.
Krass, also ein Produkt, das sich ständig weiterentwickelt hat und zwar genau so, wie die Nutzer es wollten?
Exakt. Extrem nutzerzentriert.
Das heißt, die Nutzer waren nicht nur Kunden, sondern Mitentwickler. Und gleichzeitig die besten Markenbotschafter, die man sich vorstellen kann. Xiaomi hat die auch gepflegt mit Festivals und Treffen.
Ja, diese Bindung war wichtig.
Hier wird's wirklich interessant, wenn man das zusammensieht. Das Triathlon-Modell liefert die coole Hardware zum guten Preis. Die Flash-Sales machen den Hype und sparen Kosten. Und die Community liefert Feedback, treibt die Verbesserung an und sorgt für organisches Wachstum.
Ein sich selbst verstärkendes System.
Genau. Das hat explosives Wachstum mit minimalem Marketingbudget ermöglicht. Ziemlich clever.
Absolut. Aber man muss auch sagen, genau diese Erfolgsstrategien von damals wurden später zu Bremsen.
Ach so.
Ja, als Xiaomi in den Massenmarkt wollte und global expandierte, da reichten Flash-Sales und nur online nicht mehr. Der normale Kunde will ein Handy halt im Laden anfassen und mitnehmen.
Stimmt.
Das hat Xiaomi dann gezwungen, umzudenken. Physische Stores aufzumachen, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Die Strategie musste mitwachsen.
Okay, lass uns mal über das Verhältnis zu Apple sprechen. Dieses Etikett, Apple von China, das hing ja ewig an Xiaomi. Und das kam ja nicht von ungefähr. Lai Jung hat seine Bewunderung für Steve Jobs nie versteckt.
Stimmt, dieses Buch Fire in the Valley soll ihn ja stark inspiriert haben.
Aber es war mehr als nur Bewunderung, oder? Das war ja teilweise echt eine bewusste Nachahmung.
Ja, in den Anfangsjahren war das schon sehr kalkuliert, muss man sagen.
Das konnte man ja kaum übersehen. Lai Jungs Auftritte, schwarzes Hemd, Jeans, der typische Jobs-Look.
Mhm.
Charismatische Produkt-Themos. Sogar diese One-More-Thing-Momente hat er kopiert. Und das Design der ersten Produkte. Naja, Apples Designchef Johnny Ive hat es ja diplomatisch gesagt. Xiaomi habe Apples Design verblüffend genau gelesen.
Andere nannten es schlicht Diebstahl.
Ja, es gab ja sogar diesen Spitznamen Lai Buzi, ein Wortspiel mit Jobs chinesischem Namen. War das nur Fanboy-Tum oder steckte da mehr dahinter?
Das war glasklar Strategie. Anfang der 2010er war Apple halt der Maßstab für Qualität, für Begehrlichkeit.
Absolut.
Indem sich Xiaomi optisch und rhetorisch an Apple anlehnte, hat Lai Jun eine Abkürzung im Kopf der Konsumenten geschaffen. Hier kriegst du was Ähnliches wie bei Apple, aber für viel weniger Geld.
Okay, verstehe. Also eine kosteneffiziente Methode, um schnell bekannt zu werden und Prestige aufzubauen.
Genau, ohne Millionen für Werbung ausgeben zu müssen.
Interessanterweise hat Lai Jun diesen Vergleich später aber total abgelehnt. Er nannte ihn völlig unangebracht, betonte die Unterschiede. Warum auf einmal dieser Wandel?
Das war ein strategischer Wendepunkt. Die Anlehnung war am Anfang nützlich. Aber als Xiaomi global wurde und auch ins Premium-Segment wollte, da wurde dieses Nachahmer-Image zur Belastung, besonders im Westen.
Klar, da will man als Eigen...
Oder Liu De für Industriedesign. Der hatte Erfahrung in China und in den USA. Die Genialität war halt diese Mischung. Tiefes lokales Wissen und globale Tech-Expertise. Von Anfang an.
Und Lei Juns persönlicher Background war natürlich Gold wert. Seine Erfahrung im E-Commerce, sein Netzwerk, dieses berühmte Guangxi in China.
Absolut.
Und sein eigenes Geld natürlich. Das hat ihm geholfen, solche Top-Leute zu kriegen und auch Investoren früh zu überzeugen. Also diese Story vom hemdsärmeligen Start-up
ist eher cleveres Marketing.
Ja.
Und die Mission war klar formuliert und die wurde auch gelebt. Erstaunliche Produkte zu ehrlichen Preisen und Freunde der Nutzer werden.
Mehr als nur ein Slogan.
Ja, das war die Basis für ihr Community-Modell und eine direkte Kampfansage an Apple und Samsung, die ja auf Exklusivität und hohe Preise setzten. Xiaomi wollte Technologie für alle zugänglich machen.
Das bringt uns zu diesem Xiaomi-Weg, der diesen rasanten Aufstieg ermöglicht hat. Du nanntest das Triathlon-Modell. Hardware, Software, Internetdienste. Die Kernidee war damals echt disruptiv, oder?
Total. Sie haben Top-Smartphones zu Preisen verkauft, die oft nur knapp über den Herstellungskosten lagen.
Aber warum macht man sowas? Das ist doch wirtschaftlich erstmal verrückt.
Weil das eigentliche Ziel eben nicht der Hardware-Verkauf war. Die Hardware war sozusagen das Vehikel, der Köder, um eine riesige Nutzerbasis aufzubauen.
Okay.
Und diese Nutzer sollten dann die eigene Software nutzen, damals MIUI, heute ja das neue HyperOS, und über diese Plattform Geld ausgeben. Für Apps, Dienste, Werbung, Spiele.
Verstehe.
Xiaomi hat ganz offen gesagt, wir wollen mit Hardware kein Geld verdienen. Das war ein fundamentaler Bruch mit der damaligen Logik der Branche. Unglaublich gewagt eigentlich. Sie haben quasi den Eintritt in ihr Ökosystem subventioniert.
Günstige Hardware ist ja eine Sache. Aber wie haben sie es geschafft, ohne riesiges Marketingbudget überhaupt bekannt zu werden? Das war doch fast der noch größere Trick, oder?
Das war die zweite geniale Taktik, die Flash Sales.
Flash Sales?
Ja, stell dir vor, limitierte Stückzahlen von einem neuen, begehrten Produkt. Nur zu einer bestimmten Zeit und nur online verfügbar.
Ah, künstliche Verknappung.
Genau. Und das hatte einen doppelten Effekt. Erstens, ein irrer Marketing-Hype. Diese Verknappung hat Dringlichkeit geschaffen, Exklusivität, diesen Must-Have-Effekt. Der Verkauf vom Mi 3 in Indien damals.
Legendär, habe ich gelesen.
Ja, sekundenschnell ausverkauft. Xiaomi war über Nacht in aller Munde. Das war kostenlose Mundpropaganda und Medienrummel im Wert von Millionen.
Und der zweite Effekt war dann eher operativ, also nicht nur Marketing.
Ganz genau. Das hat die Lagerkosten minimiert und das Risiko, auf unverkaufter Ware sitzen zu bleiben, der Albtraum jedes Herstellers.
Klar.
Und diese Einsparungen konnten sie direkt an die Kunden weitergeben. So haben sie das Versprechen der ehrlichen Preise gehalten. Am Anfang ja auch nur über den eigenen Online-Shop, also ohne Zwischenhändler. Das hat diese aggressive Preispolitik überhaupt erst möglich gemacht.
Und dann war da noch die dritte Säule. Die Community, die Mi-Fans. Das klingt ja erstmal nett, so ein Fanclub. Aber das war strategisch wahrscheinlich viel mehr, oder?
Oh ja. Viel mehr. Die Mi-Fans waren quasi eine riesige, engagierte und kostenlose Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
Wie meinst du das?
Naja, über das MIUI-Forum kam direktes, ungefiltertes Nutzerfeedback. Funktionswünsche, Fehlermeldungen, Ideen. Xiaomi hat das ernst genommen und oft in wöchentliche Software-Updates einfließen lassen.
Krass, also ein Produkt, das sich ständig weiterentwickelt hat und zwar genau so, wie die Nutzer es wollten?
Exakt. Extrem nutzerzentriert.
Das heißt, die Nutzer waren nicht nur Kunden, sondern Mitentwickler. Und gleichzeitig die besten Markenbotschafter, die man sich vorstellen kann. Xiaomi hat die auch gepflegt mit Festivals und Treffen.
Ja, diese Bindung war wichtig.
Hier wird's wirklich interessant, wenn man das zusammensieht. Das Triathlon-Modell liefert die coole Hardware zum guten Preis. Die Flash-Sales machen den Hype und sparen Kosten. Und die Community liefert Feedback, treibt die Verbesserung an und sorgt für organisches Wachstum.
Ein sich selbst verstärkendes System.
Genau. Das hat explosives Wachstum mit minimalem Marketingbudget ermöglicht. Ziemlich clever.
Absolut. Aber man muss auch sagen, genau diese Erfolgsstrategien von damals wurden später zu Bremsen.
Ach so.
Ja, als Xiaomi in den Massenmarkt wollte und global expandierte, da reichten Flash-Sales und nur online nicht mehr. Der normale Kunde will ein Handy halt im Laden anfassen und mitnehmen.
Stimmt.
Das hat Xiaomi dann gezwungen, umzudenken. Physische Stores aufzumachen, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Die Strategie musste mitwachsen.
Okay, lass uns mal über das Verhältnis zu Apple sprechen. Dieses Etikett Apple von China, das hing ja ewig an Xiaomi. Und das kam ja nicht von ungefähr. Lai Jung hat seine Bewunderung für Steve Jobs nie versteckt.
Stimmt, dieses Buch Fire in the Valley soll ihn ja stark inspiriert haben.
Aber es war mehr als nur Bewunderung, oder? Das war ja teilweise echt eine bewusste Nachahmung.
Ja, in den Anfangsjahren war das schon sehr kalkuliert, muss man sagen.
Das konnte man ja kaum übersehen. Lai Jungs Auftritte, schwarzes Hemd, Jeans, der typische Jobs-Look.
Mhm.
Charismatische Produktthemus. Sogar diese One-More-Thing-Momente hat er kopiert. Und das Design der ersten Produkte. Naja, Apples Designchef Johnny Ive hat es ja diplomatisch gesagt, Xiaomi habe Apples Design verblüffend genau gelesen.
Andere nannten es schlicht Diebstahl.
Ja, es gab ja sogar diesen Spitznamen Laibusi, ein Wortspiel mit Jobs chinesischem Namen. War das nur Fanboy-Tum oder steckte da mehr dahinter?
Das war Glasklar-Strategie. Anfang der 2010er war Apple halt der Maßstab für Qualität, für Begehrlichkeit.
Absolut.
Indem sich Xiaomi optisch und rhetorisch an Apple anlehnte, hat Lai Jun eine Abkürzung im Kopf der Konsumenten geschaffen. Hier kriegst du was Ähnliches wie bei Apple, aber für viel weniger Geld.
Okay, verstehe. Also eine kosteneffiziente Methode, um schnell bekannt zu werden und Prestige aufzubauen.
Genau, ohne Millionen für Werbung ausgeben zu müssen.
Interessanterweise hat Lai Jun diesen Vergleich später aber total abgelehnt. Er nannte ihn völlig unangebracht, betonte die Unterschiede. Warum auf einmal dieser Wandel?
Das war ein strategischer Wendepunkt. Die Anlehnung war am Anfang nützlich. Aber als Xiaomi global wurde und auch ins Premium-Segment wollte, da wurde dieses Nachahmer-Image zur Belastung, besonders im Westen.
Klar, da will man als eigenständige Marke wahrgenommen werden.
Richtig. Das war eine notwendige Emanzipation. Man musste die Apple-Kopie abstreifen, um als Original durchzugehen.
Also was bedeutet das alles? Wenn man genauer hinschaut, wird klar, Xiaomi wollte ja nie wirklich Apple sein, oder? Das Geschäftsmodell ist ja grundverschieden.
Total. Apple will maximale Marge pro Gerät, Xiaomi will maximale Nutzerzahl und verdient später an Diensten. Lai Jun hat es mal als Mix beschrieben. Ein bisschen Apple, ein bisschen Amazon.
Genau. Und die Preispolitik? Apple will hohen Profit pro Stück. Xiaomi kalkuliert Hardwarepreise knapp. Und die Beziehung zum Nutzer?
Auch anders. Jobs war der Visionär, der diktierte. Lai Jun ist der Populist, der in Foren Feedback liest und die Community einbindet. Co-Kreation.
Und nicht zu vergessen der Ökosystemansatz. Apple hat seinen geschlossenen Walled Garden. Xiaomi hat von Anfang an auf ein offeneres Ökosystem gesetzt mit vielen Partnerfirmen, in die sie investiert haben.
Stimmt. Das Fazit ist hier ziemlich klar. Die Ähnlichkeiten zu Apple waren meist oberflächlich, strategisch eingesetzt in der Anfangsphase. Fast wie ein trojanisches Pferd.
Trojanisches Pferd.
Naja, man nutzt das bekannte Apple-Image, um ein fundamental anderes, internetzentriertes Geschäftsmodell mit ganz anderen Regeln im Markt zu etablieren. Und um die etablierten Riesen herauszufordern.
Das führt uns direkt zur nächsten Phase. Die Entwicklung über das Smartphone hinaus. Xiaomi ist ja längst viel mehr als ein Handyhersteller. Die Strategie hieß lange Smartphone mal AIoT.
Genau, AIoT, Artificial Intelligence of Things, also die intelligente Vernetzung von Alltagsgegenständen.
Und auch da ist Xiaomi einen eigenen Weg gegangen, oder?
Ja, statt alles selbst zu entwickeln, was ewig gedauert und Unsummen gekostet hätte, haben sie in über 100 Hardware-Startups investiert.
Ah, okay.
Diese Firmen entwickeln Produkte, die dann oft unter der Marke Xiaomi oder als Teil des Xiaomi-Ökosystems verkauft werden.
Das erklärt diese riesige Produktvielfalt. Fitness-Tracker, Smartwatches, Luftreiniger, Wagen, E-Roller, Reiskocher, Kameras. Die Liste ist ja endlos.
Diese Investmentstrategie war extrem schlau. Sie hat eine rasante Portfolioerweiterung ermöglicht, hohe Innovationsgeschwindigkeit bei minimalem Risiko und Kapitalaufwand für Xiaomi selbst.
Xiaomi als Plattform, als Kurator und Inkubator quasi?
Genau, und das Resultat. Sie haben die weltweit größte Consumer-IoT-Plattform aufgebaut. Bis Ende 2024 waren fast 905 Millionen smarte Geräte ohne Smartphones und Laptops mit dem System verbunden. Eine gigantische Zahl.
Das schafft natürlich enorme Netzwerkeffekte. Je mehr Xiaomi-Geräte du hast, desto größer der Nutzen durch die Integration. Das wird dann zum strategischen Burggraben, wie es in der Analyse heißt. Der Wechsel zur Konkurrenz wird unattraktiver.
Und dann kam der bisher größte, vielleicht auch riskanteste Schritt, der Einstieg in den Markt für Elektroautos.
Ja, das war eine Ansage. März 2021, Lai Jung nennt es sein letztes großes unternehmerisches Projekt. 10 Milliarden Dollar Investment über 10 Jahre. Puh.
Ein riesiges Unterfangen.
Die Motivation leuchtet aber ein. Der Smartphone-Markt stagniert, die Margen sind dünn. Xiaomi brauchte neue Wachstumsfelder mit mehr Profit.
Und das Auto. Als teuerstes, komplexestes und datenreichstes Gerät im Leben vieler Menschen.
Ja, passt perfekt in die Vision eines vernetzten Lebens.
Genau.
Der Start vom ersten Modell, dem SU7, im März 2024 war ja auch ein Knaller. Über 100.000 Vorbestellungen sofort.
Ja, das EV-Geschäft wurde schnell relevant. Im zweiten Quartal 2025 schon über 81.000 Autos ausgeliefert, 21,3 Milliarden RMB Umsatz damit gemacht.
Wahnsinn.
Und das fügt sich jetzt alles in die aktuelle Strategie ein. Human ex Car ex Home. Offiziell seit Oktober 2023.
Human ex Car ex Home. Also Mensch, Auto, Zuhause.
Die Vision ist eine tiefe, nahtlose Verschmelzung dieser drei Bereiche. Persönliche Geräte, Smart Home und das Auto als eine einzige intelligente Erfahrung.
Und der Klebstoff dafür soll das neue Betriebssystem sein, HyperOS.
Genau, das ist darauf ausgelegt, all diese verschiedenen Geräteklassen zu vereinen. Stell dir vor, HyperConnect soll dafür sorgen, dass Handy, Auto, Lautsprecher, Lampen, alles nahtlos kommuniziert und zusammenarbeitet.
Okay.
Und HyperAI soll als intelligente Schicht drüber liegen, alles intuitiv und vorausschauend steuern. Das Auto ist hier nicht nur ein weiteres Produkt, es ist der zentrale Ankerpunkt, der diese drei Welten verbinden soll.
Lass uns mal auf die aktuelle Performance schauen. Die Zahlen für Q2 2025 sehen ja ziemlich gut aus. Was ist da die Story dahinter?
Die Story ist ganz klar die erfolgreiche Diversifizierung. Der Gesamtumsatz war Rekord. 116 Milliarden RMB, über 30% plus zum Vorjahr.
Nicht schlecht.
Der bereinigte Nettogewinn ist sogar um über 75% explodiert, auf 10,8 Milliarden RMB. Aber was wirklich spannend ist, der Smartphone-Umsatz stagnierte leicht, minus 2%. Dafür ist der Bereich IoT und Lifestyle um fast 45% gewachsen und das neue Segment Smart, EV und Sonstiges um über 230%. Natürlich von einer niedrigeren Basis, aber es zeigt die Richtung.
Xiaomi wird also robuster, weniger abhängig vom Handygeschäft.
Genau. Und die Bruttomarge ist mit 22,5% auch auf Rekordniveau. Das deutet auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Produkten hin.
Das passt zu dieser Premiumisierungsstrategie, von der man immer wieder liest. Sie versuchen also, im teureren Segment stärker zu werden.
Definitiv. Besonders in China ist ihnen das schon gelungen. Im Segment zwischen 5.000 und 6.000 RMB, also oberes Mittelfeld bis Premium, haben sie Marktanteile gewonnen.
Eine direkte Ansage an Apple und Samsung.
Absolut. Global halten sie sich ja konstant unter den Top 3 bei Smartphones, so um die 14% Marktanteil Anfang 2025. Stark in Indien, aber auch in Europa, Lateinamerika, Südostasien.
Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt ja auch immer wieder Kritik. Vor allem bei Datenschutz und Zensur. Was ist da dran?
Ja, das sind heikle Punkte. Gerade für ein chinesisches Tech-Unternehmen mit globalen Ambitionen. Es gab immer wieder Berichte über übermäßige Datensammlungen, angeblich sogar im Inkognito-Modus des Browsers, mit Weiterleitung nach China.
Uff.
Besonders viel Aufsehen gab es 2021 wegen einer Anschuldigung aus Litauen. Die dortige Cybersicherheitsbehörde meinte, in Xiaomi-Handys eine Art schlummernde Zensurfunktion gefunden zu haben.
Eine Zensurfunktion?
Ja, die angeblich aus der Ferne aktiviert werden könnte, um Begriffe wie freies Tibet oder lang lebe die Unabhängigkeit Taiwans zu filtern.
Und wie hat Xiaomi reagiert?
Mit heftigen Dementis. Sie haben immer betont, Nutzerkommunikation nicht zu zensieren und sich an lokale Gesetze zu halten, vor allem die EU-DSGVO. Und Untersuchungen danach, zum Beispiel vom deutschen BSI, konnten keine Beweise für aktivierte Zensurfunktionen finden.
Aber,
und das ist wichtig, selbst wenn die Vorwürfe technisch nicht bewiesen sind, schaden sie dem Vertrauen und dem Ruf. Besonders im Westen. Das fällt unter dieses Stichwort Herkunftslandrisiko.
Die Skepsis gegenüber großen chinesischen Tech-Konzernen.
Genau. Im Kontext geopolitischer Spannungen bleibt da oft Misstrauen, auch ohne konkrete Beweise.
Ein anderes Thema, das für Xiaomi mal wichtig war, waren Patentstreitigkeiten, oder?
Ja, das war eine schmerzhafte, aber wichtige Lektion. Vor allem der Streit mit Ericsson in Indien, 2014 war das.
Worum ging's da?
Ericsson warf Xiaomi vor, standardessentielle Patente, also SEPs, die man für Standards wie 3G braucht, ohne Lizenz zu nutzen. Das führte zu einem zeitweiligen Verkaufsverbot in Indien, einem ihrer wichtigsten Märkte.
Autsch.
Ja, und dieser Fall hat Xiaomi gezwungen, seine Haltung zu Patenten und geistigem Eigentum grundlegend zu professionalisieren. Das war für die globale Expansion einfach unerlässlich.
Fassen wir diese unglaubliche Reise von Xiaomi mal zusammen. Gestartet als cleverer Disruptor, der sich geschickt an Apples Image anlehnte,
hat sich das Unternehmen zu einem echten globalen Tech-Schwergewicht entwickelt. Ein Innovator mit dieser extrem ambitionierten Human X Car X Home Vision.
Die Stärken sind klar. Das riesige, integrierte Ökosystem, die treue Nutzerbasis, die Innovationskraft, die operative Effizienz.
Aber es gibt eben auch Herausforderungen. Diese geopolitischen Risiken, das Misstrauen, die immer noch recht dünnen Margen im Kerngeschäft Smartphones, der mörderische Wettbewerb überall und die Abhängigkeit von Märkten außerhalb Chinas.
Stimmt.
Die nächsten Jahre werden also echt entscheidend. Kann Xiaomi das superkomplexe EV-Geschäft profitabel machen in diesem überfüllten Markt?
Gute Frage.
Gelingt mit HyperOS diese wirklich nahtlose Integration über alle Geräte? Wie managen Sie die geopolitischen Risiken, ohne Märkte zu verlieren? Und kann die Premierisierung die Gewinne nachhaltig steigern?
Viele offene Fragen.
Ja, aber die Kernbotschaft aus unserer Quelle bleibt. Xiaomi wollte nie nur eine Kopie sein. Sie haben die Spielregeln von Anfang an anders interpretiert. Ein internetzentriertes Modell gebaut, das den Markt nachhaltig verändert hat.
Und das führt uns zu einem letzten Gedanken, den wir dir mitgeben möchten. Xiaomi strebt ja mit Human Car X Home eine extrem tiefe Integration an. HyperOS will potenziell alles verbinden und steuern. Dein Telefon, dein Zuhause, dein Auto.
Mhm.
Wie wohl fühlst du dich persönlich bei dem Gedanken, dass ein einziges Unternehmen einen so umfassenden Einblick und potenziellen Einfluss auf so viele zentrale Bereiche deines Lebens haben könnte?
Eine wichtige Frage.
Was bedeutet diese zunehmende Konvergenz von Technologie und Alltag für deine Privatsphäre, deine Autonomie in der Zukunft? Eine Frage, die uns alle wohl noch länger beschäftigen wird.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.